Und es gibt halt einen Wahlforscher, der ganz viel dazu geforscht hat und eben auch immer in Bezug dazu, was eigentlich die Menopause für einen evolutionsbiologischen Grund bei Menschen hat. Das weiß man nämlich nicht. Und der geht davon aus, dass das eben auch vielleicht der Grund sein könnte, warum Frauen in die Menopause kommen. Dass sie nämlich, wenn sie ihre Reproduktivkraft verlieren, prädestiniert dafür sind, Gesellschaften anzuführen. Mhm. Und ich war in dem Moment so, ist mir auch egal, ob das stimmt oder nicht. Alleine der Gedanke.
Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Caro Corneli.
Ja, ganz herzlich willkommen. Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle einen neuen Song vortragen. Er heißt Mücken sind nicht okay, denn sie trinken mein Blut und sagen nicht danke. Aber der ist noch nicht fertig und deswegen erzähle ich Ihnen stattdessen vom Freibad. Ich war im Freibad mitten in Berlin und mir fiel auf, da gibt es jede Art von Körper, die man sich vorstellen kann. Also die Grazien natürlich, die Hingucker, ja, Männer wie Frauen. Es gibt ganz dicke, ganz dünne, ganz alte. Es gibt Babys, die ihren Körper gerade erst geschenkt bekommen haben und noch nicht wissen, wie er funktioniert oder ob er ihnen passt. Und diese sehr unterschiedlichen Körper, die hatten einen Effekt. Nach kürzester Zeit habe ich aufgehört zu denken, oh Gott, ich laufe hier im Badeanzug rum und jeder kann alles sehen, was ich vielleicht sonst verstecken will. Und weil mein Körper nur einer von so vielen unterschiedlichen ist und jeder sich so im Freibad zeigt, wie er ist, hat mich das in Sachen Körpergefühl wirklich weitergebracht. Und noch einen Vorteil gab es. Diese ganzen Menschen, die so stark tätowiert sind, manche ja von der Ferse bis zur Schulter, nur im Freibad sieht man endlich mal das ganze Kunstwerk und nicht immer nur Ausschnitte. Also ich fand's toll, als ich verstanden habe, dass das Freibad ein Ort ist, an dem sich niemand schämen muss, außer für eine Sache vielleicht. Von allen, die da waren, hatte ich mit Abstand den hässlichsten Badeanzug, aber das lässt sich ja ändern. Sie kennen Plus Eins als ja eine Sendung, die Ihnen Woche für Woche neue interessante Menschen vorstellt, deren Geschichten wir erzählenswert finden. Und mein Gast heute ist die Schriftstellerin Stefanie de Velasco. Und ich möchte mit ihr über zwei sehr interessante Lebensabschnitte sprechen. Die Pubertät nämlich. Da sie bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen ist, unterscheidet sich dieser Abschnitt schon mal etwas davon, wie das vielleicht bei anderen abläuft. Und den Eintritt in die Wechseljahre, weil darüber sagt Stefanie, das sei wie Pubertät, aber rückwärts. Der eigene Körper ist ja in beiden Phasen eine rätselhafte Maschine, die so eigenen Regeln folgt. Und ich freue mich total, dass du hier bist, Stefanie.
Hallo. Ich musste mich gerade schon so zurückhalten, als du den Song mit der Mücke vorgelesen hast, den Songtitel. Den würde ich aber schon irgendwann gerne mal hören.
Ja, ich auch. Jetzt versuche ich natürlich meine Einstiegsgeschichte krampfhaft mit unseren Themen übereinzubringen. Aber vielleicht passt es ja tatsächlich ganz gut. Zurück zum Badeanzug, ja? Das Thema Körpergefühl ist in beiden Lebensabschnitten ein großes Thema. Zu welcher Zeit bist du lieber im Badeanzug oder im Bikini gegangen? In der ersten oder in der zweiten Pubertät?
Ja, super gute Frage. Also ich glaube, ich bin zu beiden Phasen, wobei ich ja in der zweiten eigentlich noch mittendrin bin, gerne ins Schwimmbad gegangen. In der ersten hatte ich wahrscheinlich den besseren Körper, habe mich aber, glaube ich, auch selber mehr angeschaut. Und heute ist das so, ja, mein Körper ist natürlich gealtert, ganz normal, aber es ist mir irgendwie egaler geworden. Also zum Beispiel früher wäre ich nie irgendwie nicht enthaart, also ohne Bikinizone vorher gemacht zu haben, ins Schwimmbad gegangen. Und heute denke ich so, ach, egal.
Das ist nämlich das, ne? Man hat dann irgendwie ein anderes und angenehmeres oder ein solideres Gefühl zum Egal. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen.
Ja, total. Und das hast du ja eben auch schon angesprochen, dass man im Schwimmbad alle Körper sieht. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt, wenn ich jetzt ins Schwimmbad gehe, heutzutage mit meinem jetzigen Körper, dann bin ich auch immer voller Bewunderung dafür, wie anders das halt doch schon inzwischen geworden ist. Also wie kontrollierter es vielleicht noch vor, ja, 20, 30 Jahren war und auch gerade die älteren Frauen, wie selbstverständlich die ins Schwimmbad gehen und einfach ihre Bahnen ziehen und das auch genießen und dann dort in der Sonne liegen und so. Das finde ich ziemlich cool.
Ich auch. Musik. Mein Gast heute bei Plus Eins heißt Stefanie de Velasco. Ihr Debütroman Tigermilch ist vielfach ausgezeichnet, in etliche Sprachen übersetzt und 2017 dann schließlich auch verfilmt worden. Er handelt von zwei 14-jährigen Mädchen, die eigentlich losziehen, um sich entjungfern zu lassen. Und was dann passiert, das können Sie gerne selber nachlesen. Ich erzähle Ihnen das eigentlich nur, weil du, Stefanie, einfach schon mal aus der Sicht einer pubertierenden jungen Frau geschrieben hast. Und das finde ich jetzt sozusagen für unser Gespräch wichtig. Als du in die Pubertät kamst, hast du in einer Gemeinschaft gelebt mit den Zeugen Jehovas. Und da stelle ich mir vor, dass das etwas ist, was sich eigentlich nicht so besonders gut verträgt. Die Pubertät und diese doch recht starren Regeln, die es da gibt. Stimmt das?
Ja, auf jeden Fall. Die Zeugen Jehovas sind eigentlich eine christliche Religionsgemeinschaft, die aber die Bibel halt sehr eins zu eins auslegen. Also man würde wahrscheinlich am besten so von christlich fundamental sprechen. Also das, was man vielleicht auch so aus den USA kennt, aus dem Bible Belt, da kommen auch die Zeugen Jehovas tatsächlich her. Ja, und dass ich mich in der Pubertät oder kurz danach so oder in der Pubertät so mit 14, 15, 16 daraus gelöst habe, das spricht wahrscheinlich schon so für sich, ne?
Ja. Ja. Was hat sich da konkret nicht vertragen? Also was darf jemand nicht machen, der da lebt?
Das Zeugen Jehovas Universum ist super eng. Also auf der einen Seite bekommt man sehr viel Geborgenheit und sehr viel ein starkes Solidaritätsgefühl. Es ist ein starkes Miteinander. Auf der anderen Seite ist das Leben innerhalb dieser Gemeinschaft sehr eingeschränkt. Also die sagen selber auch immer, sie sind kein Teil der Welt. Das bringt es, glaube ich, so ganz gut auf den Punkt. Also es gibt so die Welt da draußen, an der ich natürlich auch teilhaben musste, wenn man in die Schule geht und so weiter. Aber eigentlich gibt es nur die Welt oder die Wahrheit, in der man drin lebt. Also sie unterscheiden tatsächlich mit diesen Begriffen die Welt und die Wahrheit. Und unabhängig so von dem, was man so kennt, ne, kein Geburtstag, kein Weihnachten und so.
Keine Bluttransfusionen.
Ja, genau. Wobei, wenn man da so groß wird mit, ist das ja auch nichts Schlimmes. Zumal ja auch die meisten Menschen auf der Welt keinen Geburtstag oder kein Weihnachten feiern, wenn man das jetzt mal global sieht. Mhm. Ne? Ist ja auch ein europäisches ein europäisches Phänomen. Ist es so, dass die Zeugen Jehovas an diese, die glauben halt an so einen Weltuntergang. Mhm. Dass halt ihr Gott Jehova demnächst eingreifen wird auf der Erde und alle außer die Gläubigen Zeugen Jehovas vernichten wird und dass man danach so ein Paradies auf Erden errichtet. Und das war, glaube ich, etwas, wo ich dann einfach irgendwann gemerkt habe, so, das will ich gar nicht. Und es hat mir auch so, es war einfach zu eng. Es war mir einfach zu eng.
Und dieses Warten auf den Weltuntergang, also ich stelle es mir jetzt vor, die Zeugen Jehovas sind so eine Art kleine Strebergruppe, die einzigen sind, die also verstanden haben, sozusagen innerhalb dieses Weltbilds, worauf es ankommt, nämlich dass man das Armageddon abwartet und danach geht's erst los. Gibt es da irgendwie einen irgendwie gearteten Kalender, irgendeinen Zeitpunkt oder ist es wirklich immer einfach nur warten, dass es endlich losgeht?
Ja, das ist halt das Absurde, dass im Grunde man das nicht weiß und dass man selber auch als Kind, als ich dort groß wurde, man quasi jeden Tag immer wieder damit so konfrontiert wurde, das kann heute passieren. Also das spielte auch spielte permanent eine Rolle. Also egal wo wir waren oder was, es konnte eigentlich jeden Tag passieren. Und das ist natürlich etwas, glaube ich, was auch sehr belastend ist für einen jungen Menschen einfach.
Also die Idee, so lebe jeden Tag, als ob er dein letzter wäre, ist da tatsächlich irgendwie auch wörtlich zu nehmen?
Ja, wobei man natürlich als Zeugin Jehovas darauf hofft, das zu überleben. Aber man weiß ja auch irgendwie, was man sich alles so zu Schulden hat kommen lassen.
Oh nein.
Und kann eigentlich nicht davon ausgehen. Also das ist, das fängt schon an. Also ich weiß nicht, zum Beispiel habe ich irgendwann mal in der Grundschule halt doch ein Stück vom Geburtstagskuchen gegessen, weil ich einfach Lust hatte dazu. Eine Schulfreundin hatte Geburtstag und dann, oder die Lehrerin hat mir das so angeboten, dann habe ich halt nicht Nein gesagt und habe das halt gegessen und dachte halt so, scheiße, jetzt kommst du nicht, jetzt kommst du nicht ins Paradies.
Kannst du nicht mitgehen.
Hast
du ja einen
ja, Druck. Ja, das ist etwas, da kann ich heute drüber lachen. Das hat natürlich auch sowas Tragikomisches.
Ja.
Aber als junges Mädchen ist das natürlich ganz schrecklich, ne?
Was war denn das für ein Moment, in dem dir zum ersten Mal sozusagen auffiel, also Welt und Wahrheit, ihr wart ja die Wahrheit, nehme ich mal an, ne? Dass du eigentlich mehr so Richtung Welt tendierst. Erinnerst du dich daran?
Ja, also insgesamt war es natürlich ein längerer Prozess, aber es gibt so Schlaglichter, sage ich mal. Das eine war, dass eine enge Freundin von mir einen Suizidversuch begangen hat. Und das hatte unmittelbar auch damit zu tun, dass sie sich einfach überhaupt nicht mehr wohlfühlte.
Gehörte sie auch zu der Gemeinschaft?
Sie gehörte auch zu der Gemeinschaft, genau. Und das hat mich sehr ins Denken gebracht. Und dann gab es einen zweiten Moment, der überhaupt nicht so drastisch ist, aber der für mich so ganz klar noch heute vor Augen ist, auch noch so im Körper so zu spüren. Als Zeugin Jehovas, also ich musste auch als Kind schon so von Haus zu Haus gehen, daher kennt man die Zeugen Jehovas ja eigentlich noch am ehesten. Und wir mussten dann auch einmal im Monat so genannte Dienstzettel ausfüllen. Da wurde dann reingeschrieben, wie viele Stunden du im Monat von Haus zu Haus gegangen bist und so weiter. Und ich weiß noch genau, wie ich diesen Zettel ausfüllte und ich plötzlich merkte so, das ist hier alles irgendwie Quatsch. Also es war so, ich bin ja im Rheinland groß geworden und ich hatte dann immer so im Kopf, das ist so wie der Karneval. Also es hat so was Verkleidungsmäßiges, so was Kostümiertes.
Aber ihr wart die Verkleideten, nicht die
genau,
anderen.
Nein, ich fühlte mich auch so, ich fühlte mich kostümiert, also sowohl von meiner Kleidung, aber auch so seelisch kostümiert tatsächlich. Und dadurch bekam das alles auch so eine gesunde Lächerlichkeit und dem konnte ich mich nicht mehr entziehen. Das war so, ich hatte das, als ob ich einmal so in diesen karnevalesken Abgrund gesehen habe.
Einmal dahinter geguckt und
ja, genau, wirklich
wie bei der Matrix.
So, genau, ein bisschen Matrix-mäßig. und ab dem Moment wusste ich so, ich muss hier irgendwie raus. Und das war dann tatsächlich ein längerer Prozess, aber es hat geklappt.
Wie hast du das gemacht? Du hast einfach Tschüss gesagt und bist gegangen?
Nein,
natürlich
das war
nicht.
Natürlich nicht so. Also von diesem Moment an, in dem mir klar wurde, ich glaube an diese Lehre nicht und ich möchte das auch, ich möchte so nicht leben, vergingen 2 Jahre und ich war 13 und ich habe zu der Zeit tatsächlich schon total viel geschrieben, viel Tagebuch geschrieben vor allem. Und im Nachhinein glaube ich, dass dieses Schreiben mir total dabei geholfen hat, so einen Abstand zu bekommen. Also das ging dann ganz schnell, obwohl das so oft auch noch so banale Geschichten waren, die da drin standen. Wenn ich das jetzt lese, kann ich so zwischen den Zeilen lesen, wie ich mich davon so Schicht um Schicht von dieser Gemeinschaft löse und auch andere Freunde gewinne, dann, ich habe mich dann auch ganz heftig verliebt und
wie geht das zusammen mit dem mit den Zeugen Jehovas? Ich nehme mal an, du hast dich
jemanden
von der Welt verliebt.
Ja, das nennt sich Doppelleben. Also, naja, ich meine, das hat natürlich auch erstmal alles nur so im Kopf stattgefunden, aber ja, bei den Zeugen Jehovas gibt es den Begriff des Doppellebens dafür und das habe ich so richtig dolle gelebt, bis ich dann da raus bin.
Und das Doppelleben ist aber verboten, also es ist jetzt nicht sozusagen so eine Grauzone,
nein,
wo man sagt,
also das Doppelleben ist sozusagen das, was man nicht machen soll. Also daran, da wird dann auch immer wieder bei den Zusammenkünften darauf hingewiesen, so diese Leute, die ein Doppelleben leben und so. Und das soll man natürlich nicht. Aber das wollte ich auch nicht. Also für mich wäre das auch nie in Frage gekommen, tatsächlich so ein Doppelleben zu führen. Also so zu tun, als ob ich immer ganz brav in die Zusammenkünfte und von Haus zu Haus gehe und dann irgendwie mir abends halt total die Kante gebe und irgendwie, ich weiß nicht.
Also. Ja, das war, also ich dachte auch so, der Jugendliche, der will ja dann so sein wie alle, in die Disco gehen und wach bleiben, bis es wieder hell wird und so. Das kann sich ja gar nicht mit so einem Lebensstil vertragen.
Naja, wir wollen halt die Welt entdecken. Wir wollen halt keine Kinder mehr sein. Ich weiß gar nicht, ob das so mit Disco und so, aber wir möchten halt unsere eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube, es ist so was Universelles, ne? Und ja klar, natürlich, ich wollte auch irgendwie ausgehen und rumknutschen und Bier trinken, so wie alle natürlich. Aber letztendlich steht ja dahinter etwas anderes, nämlich das ist nämlich Welterfahrung, ne? Und das ist natürlich das, was ich wollte. Und und nach 2 Jahren kam dann aber dieser Moment, den du schon vorhin angesprochen hast, wo ich dann gesagt habe, ich komme nicht mehr, ich gehe nicht mehr zu diesen Zusammenkünften, ich gehe nicht mehr von Haus zu Haus. Und das war's dann auch.
Und dann hast du alleine gelebt, oder? Dann ist man ja.
Naja, nee, also ich war natürlich noch minderjährig und habe auch noch bei meiner Mutter gelebt, aber ich bin dann sehr schnell ausgezogen. 2 Jahre später bin ich dann ausgezogen.
weil du auch überraschend schnell erfolgreich warst als Schauspielerin. Du hast große Kinofilme gedreht. Ich erinnere mich, dass ich dich tatsächlich das erste Mal im Kino gesehen habe, bei einem Film namens Engel und Joe. Kann das sein?
Ja, ja. Ja, ja, das war für mich dann ein totaler Glücksfall, weil es war total absurd. Also es ist lustig, wenn wir jetzt über die Zeugen Jehovas reden, weil die Geschichte ist ja eigentlich die, das, was sich bei den Zeugen Jehovas erzählt wird, so, du wirst dann, du gehst da, du verlässt die Gemeinschaft und dann bist du so dem Satan verfallen, ne? Und dann huschst du quasi nur noch wie so ein Schatten durch die Welt, bis du halt irgendwie
wieder zurückkommst
oder so, ne? Und bei mir passierte dann aber so ein bisschen das Gegenteil. Ich, genau, ich habe halt Theater gespielt in der Schule und bin dann irgendwann auf ein Casting eingeladen worden und habe dann, genau, dann habe ich angefangen als Schauspielerin zu arbeiten und das war halt ein großes Glück für mich, weil ich dann auch finanziell unabhängig war.
Also
das war halt natürlich für mich ein großes Glück.
Ja. Vielleicht auch eine Art Satan, aber auf keinen Fall so, wie du es erwartet hattest.
Ja, also wenn, dann hat der Satan mir sehr viel Glück gebracht. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagen darf. Ich hoffe, alle wissen, wie es gemeint ist. Aber das zeigt vielleicht, dass Gott dann doch etwas, ein Gott, wenn es ihn denn geben sollte, was ich nicht weiß, es dann doch eher neutral hält und da nicht so unterscheidet zwischen
und
Welt und
liebt.
Wahrheit.
Ja, nicht, genau. nicht nur die aufs Armageddon waren. Eine Frage noch, wenn du jetzt heute jemanden triffst aus diesem Kontext, wie gehst du mit den Leuten um oder wie blickst du heute auf die Zeugen Jehovas?
Mit viel Mitleid, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist so ein bisschen so wie, als ich aufgehört habe zu rauchen, das war eine der besten Sachen, die ich tun konnte. Und so empfinde ich das bei den Zeugen Jehovas auch noch so. Also das ist für mich halt auch keine Selbstverständlichkeit, dass ich da so rauskommen konnte.
Das
und
braucht
das
ja
irgendwie
viel Kraft
so,
auch.
Ja, und auch vor allem sich dann so in dieser Welt zurechtzufinden. Es war so ein bisschen, ich habe damals, als ich die Truman Show, den Film gesehen habe, hat mich das total an mein Leben und meinen Ausstieg bei den Zeugen Jehovas erinnert. Mhm. Und ja, also es ist so, die tun mir wahnsinnig leid tatsächlich. Es ist traurig und mir tun vor allem natürlich die Kinder und die Jugendlichen sehr leid.
Wir werden jetzt gleich noch über diese andere Pubertät sprechen. Vorher allerdings für Sie noch der Hinweis, wenn Sie jede Woche automatisch alles von Plus Eins hören wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl oder natürlich in der Deutschlandfunk-Audiothek. Stefanie de Velasco, sie ist heute mein Gast bei Plus Eins. Nochmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sie ist Schriftstellerin und als solche, da schreibt sie ja nicht nur Bücher, sondern auch mal Artikel, zum Beispiel fürs Dummy-Magazin im letzten Winter. Und da hast du einen Artikel verfasst, der eigentlich der Grund dafür ist, dass ich dich hierhin einladen wollte. Er handelt von den Veränderungen im Körper und im Geist. Wenn die Frau in die Wechseljahre eintritt, da steht ja auch kein Schild am Eingang, ne? Dass es jetzt losgeht. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Pubertät, da steht auch kein Schild. Und daher auch die These von diesem Text, und so heißt er auch, Pubertät nur rückwärts. Du schreibst, dass du zum Tier wirst, Haare unkontrollierbar werden, Zorn sich Bahn bricht im Supermarkt und so eine Art diffuser Weltschmerz sich da auch so unsachlich breit macht. Habe ich noch was vergessen?
Nee, du hast, glaube ich, alles zusammengefasst. Was ich auch noch habe, sind so harte Fressattacken oft. Aber sonst, ja, das bringt so ganz gut auf den Punkt, ne? Diese, vor allem auch dieses Wechselbad, ne? Dieses mal ist man total wütend, dann denkt man wieder, ach, die Welt, alles ist so schlimm und so. Ich meine, es ist natürlich gerade wirklich auch alles nicht besonders schön.
Ja,
aber
es eignet sich, dass man es gut vielleicht schwer auseinanderhalten kann.
Ja, aber trotzdem, also mir ist dann schon aufgefallen ziemlich schnell, dass das irgendwie noch mit was anderem zu tun haben muss. Genau, und so bin ich halt auf dieses ganze Thema Wechseljahre, Menopause auch literarisch mal gestoßen, weil da gibt es ja mir auch total wenig zu.
Das ist es, darüber wollte ich gleich mit dir auch nochmal reden. Also genau, wie es so deine Art ist, hast du das Ganze in einem Buch verarbeitet. Das letzte Buch von dir, das erschienen ist, das heißt Das Gras auf unserer Seite und handelt von drei Frauen, die in unserem Alter sind, die sich nahestehen und die sich halt unter anderem auch darüber austauschen, ne, was mit ihnen passiert. Jetzt haben wir halt natürlich die fiesen Sachen aufgezählt. Die Schmerzen, die Haare, das Schlaffwerden, so all das. Wann ist dir aufgefallen, dass es womöglich nicht ausschließlich schlechte Seiten hat oder sogar, ich habe dich ja mal eine Kraftquelle genannt, oder sogar eine Kraftquelle sein kann?
Ja, also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass sich bei mir so die Wechseljahrsymptome eigentlich ziemlich im Rahmen halten. Ich fühle mich aber tatsächlich ein bisschen so wie damals in der Pubertät. Das fiel mir dann auf, als dann klar war, als ich dann mit meiner Gynäkologin darüber sprach, als dann klar war, dass das überhaupt Wechseljahrsymptome sind. Ich wusste gar nicht, was eigentlich bei mir los ist. Ich habe mich halt ständig mit meinem Freund gefetzt und habe irgendwelche Leute angebrüllt irgendwie auf der Straße, wenn da so ein SUV auf dem Radweg stand. Also habe ich da so draufgehauen, ne? so richtig total. Also ich habe mich nicht wiedererkannt. Aber seitdem ich weiß, was eigentlich los ist, weiß ich gar nicht, ob ich das so als so negativ empfinde. Nämlich genau, ich habe halt das Gefühl, dass es ähnlich so ist wie in der Pubertät, dass es, dass das beides so Wendepunkte sind, die mit so einer Verwandlung einhergehen, halt mit so einer hormonellen Veränderung, die uns aber eigentlich zu den Wesen macht, die wir in Zukunft sein sollen. Und was mich halt total daran nervt, ist ja, dass man als Frau dann quasi als Mangelwesen gilt. So, du bist halt du kannst halt keine Kinder mehr kriegen, so kannst du auch gleich
auf den Müll. Was willst du hier eigentlich
Müll,
noch?
Ja, du kannst auch gleich auf den Müll kommen, so. Genau, und dass das aber vielleicht sogar das Gegenteil sein kann. Also, dass gerade diese Wut dieser menopausalen Frauen vielleicht auch mit einer Klarheit zu tun hat, mit einem Blick auf Gesellschaft und auch vielleicht auf politische, gesellschaftliche Situationen, die vielleicht sogar auch berechtigt sind. Nämlich das, und dass man sagt, nein, vielleicht ist es eher so, dass, und das weiß man zum Beispiel auch aus der naturwissenschaftlichen Forschung inzwischen, dass eigentlich die Menopause bei anderen Arten, es gibt nur ganz wenige Arten, die in Menopause kommen, dass das eigentlich dann immer Leaderinnen, also Anführerinnen von Gesellschaften sind. Und da war ich so total angezündet.
Da kannst du auch gleich von den Orcas erzählen. Ich wollte noch ein bisschen später drauf kommen.
Entschuldige, jetzt mal von den Orcas. Ja, also es gibt eben ganz wenige Tiere, die auch in die Menopause kommen, wie wir Menschen. Unter anderem eben Killerwale, Orca-Wale, das ist so dieser Free-Willy-Wal, ne? dieser schwarz-weiße Free-Willy-Wal, nenne ich den mal. Und die leben
Willy in, halt.
Ja, genau. Wie hieß der noch? Ja, Willy, genau. Ich habe den Film nie gesehen, ich fand den immer so traurig. Jedenfalls Orcas, die leben in sogenannten Pods, also sogenannten Schulen, genau,
die Herde. Gang.
Und die werden halt von postmenopausalen Weibchen angeführt. Und es gibt halt einen Walforscher, der ganz viel dazu geforscht hat und eben auch immer in Bezug dazu, was eigentlich die Menopause für einen evolutionsbiologischen Grund bei Menschen hat. Das weiß man nämlich nicht. Und der geht davon aus, dass das eben auch vielleicht der Grund sein könnte, warum Frauen in die Menopause kommen. Dass sie nämlich, wenn sie ihre Reproduktivkraft verlieren, prädestiniert dafür sind, Gesellschaften anzuführen. Mhm. Und ich war in dem Moment so, ist mir auch egal, ob das stimmt oder nicht. Alleine der Gedanke hat so krass was damit mit mir gemacht, in dahingehend, dass ich plötzlich die Phase, in der ich mich befinde, auf die ich gerade extrem zusteuere, also umarmen kann. Und ich fand das Kopfkino eigentlich viel krasser, was in mir dann passierte, sozusagen mir vorzustellen, ich würde plötzlich auf eine Phase meines Lebens vorbereitet werden, die vielleicht die wichtigste in meinem Leben sein wird, in der ich angesehen sein werde, und ob das so ist oder nicht, ist ja scheißegal, ich mal. Was das sozusagen mit Frauen machen könnte, wenn wir wüssten, dass es nämlich das Gegenteil von auf den Müll ist, nämlich hinzu, und der Witz ist ja, man sieht das ja auch, das Ehrenamt, viele Frauen gehen ins Ehrenamt und so weiter, und das hat mich interessiert, darüber was zu schreiben, und damit beschäftige ich mich auch gerade ganz, ganz viel.
Jetzt hast du vorhin gesagt, man hat da manchmal so komische Gedanken, also diffusen Weltschmerz oder Zorn oder so, aber nur weil diese Gedankensprünge irgendwie hormonell bedingt sind, heißt das ja nicht, dass man nicht recht hat, ne? Ich glaube, das ist so ein gern genommener Irrtum, dass man sagt, das sind nur deine Hormone, du erzählst Blödsinn. Aber es ist nicht Blödsinn, nur weil der Gedankensprung sozusagen hormonell bedingt ist.
Absolut, im Gegenteil.
Das ist vielleicht mal wichtig, ja.
Entschuldige, ich fall dir schon ins Wort. Du merkst irgendwie, mit was für einer Werf, dieses Thema haut mich echt gerade sehr um. Im Gegenteil, genau. Dass plötzlich Frauen auch in der Ehe oder als Mutter und Ehefrauen plötzlich Nein sagen und sagen, das habe ich jetzt 20, 30 Jahre mitgemacht und jetzt mache ich das nicht mehr mit. Und dass das natürlich mit einer Wut, es entsteht eine Klarheit, die natürlich negative Gefühle erzeugt. Und Frauen trauen sich in der Zeit, das zu sagen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Weil sie sagen, jetzt komm ich. Mhm. Und das ist was super Gutes. Das muss gefeiert werden.
Ja, und das ist auch noch nicht so lange. Also das Phänomen ist ja so alt wie die Menschheit, aber große Romane gibt es dazu nicht zu lesen. Wenn es was zu lesen gibt, dann geht es um den Verfall und wie man ihn aufschiebt, aber eigentlich nie um die Chancen. Ist das auch ein Grund, warum du darüber schreibst, weil es das eigentlich so nicht so richtig gibt?
Auf jeden Fall. Also es kommt jetzt ja so ein bisschen was. Ich habe es noch nicht gelesen, aber Miranda Julies auf allen Vieren, was ja auch jetzt gerade in der Bestsellerliste ist, ist so ein Buch. Aber ich habe das nicht gelesen. Ich weiß nicht, womit Miranda Julies sich da beschäftigt. Ich würde mir solche Texte wünschen und ich wünsche mir vor allem auch, dass die Menopause ähnlich wie die Pubertät auch ein popkulturelles Phänomen wird, dass wir nämlich wohl ein Schild bekommen. Wir wissen, wir kommen in die Pubertät. Ja. Wir werden darauf vorbereitet mit Musik, mit Filmen, mit allem Möglichen, mit Literatur natürlich, aber von den Wechseljahren, die den Wechsel schon im Namen tragen, ja, da naja. Ist nichts, das wird nicht nur totgeschwiegen, das ist eine Geschichtslosigkeit, die ist sondergleichen. Und da muss jetzt irgendwas passieren. Also ich fühle mich da auf jeden Fall aufgerufen.
Na genau, du hast eine Figur auch entwickelt. In diesem Text steht sie drin, sie heißt Aruga von Latein, rugare Falten. Erkläre mir, wie Aruga dir dabei hilft, mit diesen Schwierigkeiten der Wechseljahre besser umzugehen.
Aruga, Aruga auf Spanisch. Die Aruga ist, das heißt auf Spanisch die Falte oder auf eben Lateinisch knittern. Mhm. Und La Aruga ist so was Zerknittertes. Und ich habe dann irgendwann gedacht, wenn ich dieses Gefühl, wenn ich zum Beispiel als Fahrradfahrerin irgend so ein SUV irgendwie auf den Putz haue sozusagen, auf da vorne drauf haue, dachte ich immer, das bin nicht ich, sondern das ist so eine Persona von mir. Und ich habe plötzlich auch gemerkt, was die für eine Kraft hat. Ja. Und ich habe mir die dann so vorgestellt in so einem Glitzer, in so einem Spiegel-Glitzer-Umhang und mit so komischen silbernen Haaren, so wie meine, irgendwie so hochtupiert, wie so ein, ich weiß nicht was, also eigentlich so eine... Ein bisschen wie so eine böse Disney-Figur, ne? Wie so Cruella oder die Hexe Ursula oder so. Aber eben eine, die Kraft hat und die weiß, was sie will und die bereit ist, sich selber auch Platz zu machen und auch anderen Platz zu machen. Und Aruga weiß auch, wo es hingeht, wo es lang geht.
Wo sie herkommt, wo sie hin muss und dass sie da nicht aufzuhalten
und
ist.
Und es ist auch egal, dass die sagen, boah, du bist hässlich. Ja, das gehört dazu. So, mir ist es total egal, wie ich aussehe. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, ja. das ist sozusagen etwas, diese Figur habe ich dann irgendwie so entworfen und die sitzt dann manchmal so neben mir in der U-Bahn, wenn mal wieder so ein Manspreader da sitzt und ich dem so auch so mich breit, wenn ich da hinsetze und genau.
Und knurrt.
Genau.
Plus eins. Die Antwort.
Ja, ich hatte vorhin gesagt, es gibt sehr wenig Bücher zum Thema Wechseljahre. Das stimmt auch. Aber es gibt sie natürlich. Eins ist wirklich sehr bekannt. Das heißt Women on Fire und wurde von einer Gynäkologin geschrieben, die ebenfalls der Ansicht ist, dass das Bild der Wechseljahre ein bisschen veraltet ist und aufpoliert werden müsste. Sheila DeLis ist ihr Name und sie empfiehlt Hormone, die den Östrogenspiegel wiederherstellen sollen. Sie steht unter anderem auf dem Standpunkt, dass Hitzewallungen ein Hilferuf des Körpers sind, der also nach Hormonen schreit. Und so kann man das natürlich sehen. Tatsächlich kann man das Pferd aber auch von der anderen Seite aufzäumen. Und ich möchte sehr herzlich bei Plus Eins am Telefon Silke Burmester begrüßen. Hallo Silke.
Hallo.
Du bist ja also Gründerin des Palais Flux, dem Online-Magazin für Rauschrevolte und Wechseljahre. Du machst dich stark für die Sichtbarkeit von Frauen über 50 im TV und im Kino. Ja, und du machst eben auch regelmäßig von dir Reden mit Initiativen, die Frauen in dieser Altersgruppe in den Fokus stellen. Ja, und weil sie ja ähnliche Gedanken über diesen Lebensabschnitt habt, freue ich mich sehr, dir Stefanie de Velasco vorzustellen.
Hallo
ja,
Silke.
Da freue ich mich auch drüber. Ich habe euch ja schon zugehört und ich kann das alles unterschreiben.
Silke, wie kann man denn das Thema Hormone in der Menopause noch anders betrachten, als die Gynäkologin Sheila DeLis das macht, die sie eben feiert, so als Entlastung des Körpers und Wiederherstellung eigentlich vom Zustand vor der Menopause?
Ich bin da mit meiner Haltung, glaube ich, relativ nah bei dem, was ihr eben schon besprochen habt. Denn also ich finde das erstmal total spannend, was passiert. Ich muss dazu sagen, bei mir waren die Wechseljahre wirklich richtig, richtig, richtig schlimm und schwierig. Nichtsdestotrotz ist es eine wahnsinnig interessante, starke, heiße Phase. Und was ich so spannend finde, also ich muss ehrlich sagen, ich feiere diesen Östrogen Abfall, sag ich mal, weil also das Östrogen ist ja das Hormon, das maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir uns so kümmern, dass wir so caring sind, dass wir uns um unsere Brut bemühen und nach Harmonie sehen. Und das hattet ihr eben schon, dieses Thema mit der Wut, die dann eben entsteht, wenn der Östrogenspiegel geringer wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Wut ganz großartig. Ich finde, dass das eine unglaubliche Kraft ist, eine wahnsinnige Quelle. Und Stefanie, du sagtest eben, ja, dann kommen die negativen Gefühle. Ich will die gar nicht negativ nennen. Also, ne, warum soll Wut negativ sein oder was auch immer? Es sind ja erstmal, also ich versuche das irgendwie alles ein bisschen weniger zu werten und einfach zu sehen, was es ist und das als was Treibendes zu begreifen und bin total froh, wenn Frauen an diesen Punkt kommen, zu sagen, mir reicht's bis hierhin und nicht weiter.
Ist Wut an diesem Punkt eigentlich das Gegenteil von Angst?
Wut ist ja die Kompensation von Angst, das kann schon sein, aber Wut bedeutet ja vor allen Dingen auch, du kommst ja über eine Wut in einen Aufbruch. Du kommst ja darüber zu sagen, okay, jetzt reicht's mir oder ich will das so nicht mehr hinnehmen.
Ja.
Und mein Problem mit Frauen wie Sheila Delis ist, dass die ja eben propagieren, man soll diese Hormone nehmen, damit man eben, und jetzt kommt's, man soll halt geschmeidig bleiben. Wir sollen weiterhin funktionieren, also auch ein zutiefst kapitalistischer Gedanke von Frauen sollen funktionieren und eben auch innerhalb der Familie, es soll bitte halt keine Probleme geben. Also wir werden ja immer als zu Problemen erklärt, anstatt, ich meine, das ist halt ein natürlicher Vorgang, die Natur wird sich irgendwas dabei gedacht haben und anstatt zu denken, ey, wie interessant, wie spannend und jetzt gucken wir, was passiert, wird es halt dämonisiert und es soll bitte nicht stattfinden und weggehen.
Ist das jetzt wirklich eine Frage der Perspektive oder ist es mehr so ein klassisches, erst wird es schlimmer, bevor das besser werden kann?
Das ist sowohl als auch, glaube ich. Aber es ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ich glaube schon, dass es gibt auch viele Frauen, also beziehungsweise ich mache mich gerade sehr unbeliebt mit dieser These, dass ich sage, hey, wie super und wie spannend und ich möchte gar keine Hormone nehmen, damit ich schön krawallig bleibe. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was du dich trauen kannst. Also wenn du zum Beispiel Angst hast, dass dir dein Lebensentwurf vielleicht mit dem Mann und so weiter um die Ohren fliegt, dann hast du ja auch kein Interesse daran, dass sich das ändert. Also dann kannst du das Wagnis ja kaum eingehen. Und aber das, wie gesagt, das hat sicherlich dann auch mit den Persönlichkeiten zu tun. Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Akzeptanz für diesen Umbruch gibt und für das Spannende daran. Dann können wir nämlich auch entspannter darauf gucken, was passiert da eigentlich und müssen es nicht so verteufeln.
Und ist das denn jetzt so kommen? Also ist das wirklich so, Frauen gehen zum Gynäkologen und der Gynäkologe sagt dann, ja, also wenn das bei Ihnen alles so ist, dann müssen wir da Hormone nachfüllen. Oder also machen das die meisten Gynäkologen so? Ist das so üblich?
Ich weiß natürlich überhaupt nicht, was die meisten Gynäkologen machen. Das Problem ist, dass die Wechseljahre bislang nicht in der medizinischen Ausbildung vorgesehen sind. Also wir haben es mit Medizinerinnen, mit Allgemeinmedizinern als auch mit GynäkologInnen zu tun, die nicht ausgebildet sind. Deswegen gibt es ja gerade die Bewegung 9 Millionen. Es geht darum, das Thema Wechseljahre auf die politische Ebene zu bringen, damit es A in der Ausbildung verankert wird, der Medizinstudierenden, und damit dann die ÄrztInnen das vernünftig abrechnen können. Denn das ist was sehr Beratungsintensives.
Ja.
Die werden aber nicht dafür vernünftig bezahlt. Das soll sich ändern und das ist ganz, ganz wichtig, dass sich das ändert. Ich glaube, wenn so GynäkologInnen und so weiter relativ schnell zu Hormonen greifen oder die empfehlen wollen, hat es vielleicht auch mit einer gewissen Hilflosigkeit zu tun, weil das natürlich etwas ist, das scheinbar erstmal sehr schnell helfen kann. Aber die Sache ist ja komplexer und man kann jetzt vielleicht auch mal anders drauf schauen.
Und diese 9 Millionen, das nehme ich mal an, bezieht sich einfach auf 9 Millionen Frauen geschätzt in der Menopause in Deutschland.
Genau, also die Initiatorin, das war unter anderem ja auch Miriam Stein und auch Sheila Delis, die haben das eben hochgerechnet, haben gesagt, zurzeit sind ungefähr 9 Millionen Frauen in Deutschland im Wechsel. Das ist mehr als ein Zehntel. Und wir 9 Millionen wollen, wie gesagt, müssen das auf die politische Ebene kriegen, damit da Veränderungen stattfinden.
Die Stefanie hat jetzt nichts gesagt, aber sie hat ununterbrochen genickt. Wenn sie morgen Nackenschmerzen hat, davon würde mich das nicht wundern.
Ich hätte dir jetzt ständig reinreden können und sagen können, ja, genau, richtig. Und
das war nämlich das, was ich beim Lesen deines Textes gedacht habe, wo ich, wir sind da total nah. abwarten.
Ich werde ja, total. Genau. Und was du mit dem Negativen sagst, hast du natürlich vollkommen recht, weil ich das jetzt natürlich auch ganz anders bewerte. Aber damals war das, weißt du, man wird ja darauf nicht vorbereitet. Von der Pubertät, weißt du, da hörst du schon als Zehnjährige, findest du irgendwie die Tampons von deiner Mutter im Badezimmer, ja, und weißt, denkst dir, was sind die kleinen Raketen hier, ja, und was mache ich mit denen? Und irgendjemand erzählt dir das, wenn es vielleicht auch nicht deine Mutter ist oder, und irgendwie weiß man, ah, da findet irgendwann eine Veränderung statt und ich werde irgendwann aussehen wie meine Mutter und ich werde Kinder bekommen können, im besten Fall und so weiter. Aber bei den Wechseljahren, nichts, meine Mutter hat auch darüber nichts gesagt. Das ist,
ja, das
gar
ist auch die Generation
nichts,
natürlich.
Mhm. Nichts. Und sie sagte immer nur so, also bei mir, ich habe einfach meine Tage nicht mehr bekommen. Ey, und wenn ich das heute sehe, die Frau ist so die hatte so krasse Ausraster, auch die Scheidung meiner Eltern, also alles ist sozusagen, ne? Aber es war keine Bewusstheit dafür da, ne? Und es gab, also man könnte wirklich Stunden, Jahre, Monate, Bücher damit füllen müssen wir. Ja, absolut.
Vielen Dank, Silke.
Vielen Dank, Silke. Ja, danke euch.
Bis bald wieder.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Gerne noch mal so ein bisschen was zusammenfassen, was wir gelernt haben. Also, das Freibad ist immer eine gute Idee.
Auf jeden Fall.
Denn da ist die ganze Gesellschaft mit all ihren Körpern und so, wie sie eben sind. Und man sieht auch mal die ganzen Tätowierungen, so wie sie gemeint sind. Seine eigene Welt zu hinterfragen und gegebenenfalls aus den Angeln zu heben, ist auch eine gute Idee, wenn man denn eingeklemmt ist. Das bezieht sich jetzt auf deinen Ausstieg bei den Zeugen Jehovas. Und wenn man einen Zorn in sich hat, obwohl man gar nicht weiß, wo er hergekommen ist, dann ist man nicht irgendwie dämlich oder verrückt, sondern vielleicht hat man gerade nur eine neue Kraftquelle aufgetan. Würdest du das so unterschreiben?
Alle drei Häkchen mit Sternchen dahinter.
Und ich freue mich auch wirklich, dass du uns bekannt gemacht hast mit Aruga,
ja,
der
also
Wechseljahres-Superheldin. ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch auf sie zurückzugreifen. Ist sie denn, kann man die teilen? Ist
ja,
es
die,
nur deine oder ist
nein,
sie
nein, die fliegt jetzt quasi gerade zu dir,
alle
zu deinem Mikro rüber. Ja.
Ja.
Die hat jetzt ihre Flügel gespannt, ihre Fledermausflügel und verstaubt.
Vorhin war es noch ein Umhang, also du musst dich natürlich ein bisschen entscheiden.
Die kann fliegen mit ihrem Umhang, natürlich.
Ja. Aruga, die Wechseljahres-Superheldin, die ja einen nämlich nicht gar nicht mehr verrückt aussehen lässt, sondern mächtig. Schön, dass du da gewesen bist und auch schön, dass du den weiten Weg von Ostfriesland bist du nämlich gekommen, mit dem Zug hierher gemacht hast. Vielen Dank, du fährst jetzt gleich wieder zurück nach Ostfriesland.
Ja, morgen, aber ich wohne in Berlin, ich bin da nur gerade ein bisschen im Urlaub.
Naja, trotzdem, danke, dass du das gemacht hast. Und in unserer anderen Folge, da geht es in dieser Woche um Maria. Sie ist eine ehemalige Leistungssportlerin, die erstmal lernen muss, sich in der echten Welt fernab des Sports eigentlich zurechtzufinden.
Da kam es schon auf, dieses Gefühl der Einsamkeit. Einsamkeit, weil ich keine Freunde hatte. Damals wusste ich nicht, wie es ist, rauszugehen, sich zu einem Spaziergang zu verabreden. Das hatte ich ja nicht gelernt. Etwas anderes als Sport und Training hatte ich nicht im Kopf.
Wie Maria lernt, die Muster ihrer kindlichen Prägung ja zu überwinden und ob sie heute selbstbestimmt Glück und Zufriedenheit empfinden kann, das erzählt sie hier bei Plus Eins. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Technik Frank Klein. Producer Jochen Dreyer. Moderiert habe ich, Caro Corneli.